Der Titel ist lang, Transplantation Going Beyond the Borders. Standard-Lungentransplantation ist natürlich in den großen Lungentransplantationszentren eigentlich eine Standardbehandlung. Was ist Standard? Das sind 18- bis 65-Jährige. Die drei großen Indikationen sehen Sie, COPD, Fibrosen, zystische Fibrosen. Und das ist also ein Bild eines optimalen Empfängers, guter muskulärer Status, sonst stabil kommen zur Transplantation. Und für diese Standard-Lungen-Transplantationen haben wir inzwischen ein relativ gutes Outcome. Unsere Intubationsdauern sind in Stunden angegeben. Wir sind bei 29 Stunden, das sind die 2018er Daten. Eine Woche auf Intensiv, das kann man wahrscheinlich etwas optimieren. Drei Wochen im Spital und Überlebensraten, Einjahresüberlebensraten von 86 bis 90%. Wobei der erste Knick, die 90-Tages-Mortalität, eigentlich kaum mehr vorhanden ist. Also wir können die Patienten sehr gut über die erste Zeit bringen. Was wichtig ist, es geht nicht ums Überleben bei der Lungentransplantation, sondern über die Quality of Life. Und Sie sehen hier in den roten Balken vor der Transplantation vieles nicht möglich. Ein normales Leben eigentlich kaum möglich. Die Leute können sich nicht waschen, sie können nicht einkaufen gehen, sie haben kaum Hobbys. Nach der Transplantation ist eigentlich ein annähernd normales Leben wieder möglich und wir freuen uns immer, wenn wir solche Bilder bekommen von unseren Transplantierten, die auf Urlaub fahren, die wieder das Leben genießen können. Die Frage ist also, diese Grenzen, was sind die Grenzen der Lungentransplantation? Grenzen der Lungentransplantation sind eigentlich, verschieben sich ständig und wir versuchen quasi immer die Limits zu pushen und noch weiter nach rechts zu kommen, das gelingt uns nicht immer. Und ich will heute vier Beispiele geben, wo wir diese Limits zurzeit pushen. Wir versuchen die Empfänger, die Indikationen zu erweitern. Wir versuchen den Spenderpool zu erweitern. Etwas, was extrem interessant ist, die personalisierte Medizin ist auch bei uns jetzt beginnend. Und dann gibt es den Faktor, und da habe ich einen Fall mit, den Faktor Are You Completely Crazy? Und ich glaube, der ist ziemlich kontroversiell, wir werden nachher sicher eine nette Diskussion haben. Die Limits sind natürlich abhängig, wo man arbeitet und welche Ressourcen zur Verfügung stehen. Sie sehen hier unser Lungentransplantteam, das in Toronto, das ist übrigens das größte Zentrum, Lungentransplantzentrum der Welt. Und diese Teams haben natürlich ganz andere Ressourcen als One-Man-Shows, die 5 bis 10 Patienten dann pro Jahr transplantieren können. Wir machen zurzeit 100 pro Jahr in Wien, Toronto macht 170 bis 180 pro Jahr. Und da sind natürlich ganz andere Möglichkeiten dann vorhanden. Warum ist das Zentrumsvolumen so richtig und wichtig? Warum macht es durchaus Sinn, dass wir 100 Lungen pro Jahr in Wien transplantieren? Weil das einen unmittelbaren Einfluss aufs Überleben hat. Etwas, was man oft macht, macht man gut. Und deswegen ist eine Zentralisierung der Lungentransplantation wichtig. Es ist auch so, dass die Hochvolumenzentren hier Patienten mit komplizierteren Diagnosen transplantieren, vermehrt Patienten transplantieren, die gebridged werden, entweder intubiert oder mit einer ECMO zur Transplantation gebridged werden, Patienten mit einem hohen LAS, diesem Lung Air Location Score, transplantieren und auch Retransplantationen routinemäßig durchführen. Wo sind jetzt die Limits? Und das sind einige Beispiele, Limits der sogenannten Body Mass Composition. Sie sehen hier einen sehr kachektischen, pulmonal-kachektischen Patienten und hier einen, der ein typischer COPD Blue Bloater ist. Wir wollen natürlich alle diesen hier transplantieren und diesen vermeiden. Und da gibt es neue Ansätze, wo man mit dem CT, das jeder Patient eigentlich präoperativ bekommt, sehr gut schon voraussagen kann, wie gut ist die Atemmuskulatur, ist der nur dick oder ist der auch muskulär abgebaut. Und hier gibt es eine Ratio, also wir haben das vor kurzem uns angeschaut in unseren, glaube ich, über 150 Patienten, wo wir eine gute CT hatten präoperativ. Da gibt es eine Hochrisikogruppe, die viel mediastinales Fett hat und wenig dorsale Muskelgruppe, das ist so korreliert mit der Zwerchfellmuskulatur. Und dann gibt es die anderen, die also gut muskulär noch sind. Und also die gut muskulär sind, gehen natürlich relativ zügig aus der Intensivstation und gehen zügig nach Hause, die sehr viel Fett haben und keine Atemmuskulatur mehr haben, die machen uns Probleme. Was ist mit den alten Patienten? Nicht, wir alle werden immer älter. noch immer gibt es viele Lungentransplantzentren, die eine absolute Obergrenze von 65 Jahren für Lungentransplantempfänger einziehen. Das ist, sind durchaus international bekannte Zentren, wie zum Beispiel Löwen. Das Argument dahinter ist, dass natürlich die Sterblichkeit, also die Einjahresmortalität bei älteren Lungentransplantempfängern höher ist. Naja, die sind halt älter. Und somit verschenkt man oder vergibt sozusagen ein Organ an einen Patienten, der ein schlechteres Outcome hätte, und verbaut sich somit die Transplantation für einen Jungen, der ein besseres Outcome hätte. Das Problem ist natürlich mit dieser Sichtweise, es geht gar nicht um das Alter, sondern es geht um das biologische Alter. Das ist ein Konzept, das eigentlich alle von uns täglich beschäftigt. Und das waren zwei Patienten, die innerhalb von einer Woche bei uns in der Vorstellungsambulanz waren. Und wir haben einen davon transplantiert und einen nicht transplantiert. Und das war dieser hier, der war 71 Jahre und dieser war 37 Jahre und ist eigentlich schon körperlich so abgebaut, dass er kein Transplantkandidat mehr war. Wie kann man diese Grenzen ein bisschen besser darstellen? Da gibt es Frailty Scores, die eigentlich aus einem anderen medizinischen Bereich kommen. Wir versuchen gerade diese Frailty Scores zu adaptieren, dass wir auch objektivierbare Parameter haben für das Biological Age. Individualisierte Immunsuppression, das ist also was extrem interessant ist. Nicht, wir messen immer die Tacrolimus-Spiegel und vergessen natürlich ganz drauf, dass das eine rein pharmakokinetisch-pharmakodynamische Messgröße ist und uns eigentlich nicht so sehr das biologische Ansprechen darauf geben. Und da gibt es diesen TTV-Virus, der in Wien also massiv beforscht wird. Der Thoracotenovirus ist ein Virus, den wir alle in uns haben. Der ist apathogen und ist relativ konstant über die Zeit in gesunden Patienten oder Probanden exprimiert. Und das Schöne ist, dass der direkt abhängig ist mit dem immunsuppressiven Status. Sie sehen also hier, im Gesunden ist er bei 10 hoch 3 und nach der Transplantation ist dieser Spiegel 10 hoch 7 bis 10 hoch 9 in der PCR die DNA nachweisbar. Und wenn wir einen Patienten übersupprimieren, dann geht dieser TTV-PCR-Spiegel hoch und der Patient hat ein Risiko einer Infektion. Wenn wir den Patienten unter Immunsupprimieren, dann fällt der TTV-Spiegel runter, weil das Abwehrsystem wieder besser arbeitet. Und es ist sozusagen ein Fall. Sie sehen hier nach der Transplantation, TTV-Spiegel geht hoch. Hier ist er zu hoch, über der 10 hoch 9. Da haben wir inzwischen gute Thresholds identifiziert für die Lunge. Der Patient hat eine Infektion, die Immunsuppression wird gestoppt oder reduziert. Und danach hat er schon die Abstoßung, weil der TTV-Spiegel auch unter dem nachweisbaren Wert fällt. Und das ist das, was also 2020 beginnen wird. Wir werden eine randomisiert kontrollierte Studie machen, um auch hier die Grenzen zu verschieben. Und werden nicht mehr nach der Tacrolimus-Spiegel die Leute immunsupprimieren, sondern tatsächlich nach dem TTV-Spiegel, nach dem biologischen Korrelat. Gut, are you completely crazy? Und die Andrea Lasnik hat mich gebeten, diesen Fall vorzustellen, weil einige hier im Raum mit diesem Fall beschäftigt waren und diese Patientin kennen. Und es ist ein sehr kontroversieller Fall. Es ist eine 34-jährige weibliche ARDS-Patientin, Influenza-Pneumonie, in Graz behandelt worden, maximal antiviral therapiert worden, trotzdem ins Lungenversagen intubiert und kurz danach an die Wiener venöse ECMO. Das wäre eine relativ normale ARDS-Patientin, vergleichbar vielleicht mit ihrem Patienten, wenn diese Patientin nicht in der 14. Schwangerschaftswoche gewesen wäre, wie sie die ARDS bekommen hat. Und das wirft natürlich eine ganze Reihe an Fragen, wie man so eine Patientin behandeln kann. Kann man die überhaupt behandeln? Was machen wir hier? Also die Patientin war 3 Wochen in Graz an der venösen ECMO und ist dann letztendlich zu uns nach Wien transferiert worden mit der Fragestellung, fällt euch was anderes ein, ist sie rein theoretisch eine Lungentransplantkandidatin. Das waren die Beatmungseinstellungen, 40 Spitzendruck, mit dem 40 Spitzendruck 70 Milliliter Titalvolumen, die Compliance der Lunge war nicht mehr existent, trotz 3 Wochen venöse ECMO-Therapie und Ausschöpfung aller Therapieoptionen. Sie war absolut ECMO-abhängig, hatte eine gute Oxygenierung gehabt. Sie war kardial in Ordnung. Sie hat eine normale Nieren- und eine normale Leberfunktion gehabt zu dem Zeitpunkt. Und das Kind war normal entwickelt, allerdings ein Oligodramnion und es war klein. unter der dritten Perzentile. Das war das CT bei der Aufnahme. Also ich glaube, es ist nachvollziehbar, dass diese Lunge keinerlei Regenerationspotenzial mehr hat. Welche Therapieoptionen gibt es jetzt grundsätzlich für diese Patientin? Und wir haben uns entschieden, das Kind und die Mutter komplett getrennt hier anzuschauen. Mutter gibt es die Möglichkeit, man stellt die Therapie ein, weil es eine aussichtslose Situation ist. Man macht so weiter und hofft, dass sich die Lunge vielleicht doch irgendwie erholt. Oder, das ist ein Monoorganversagen, bei einer jungen Patientin, wir wechseln die Lunge aus. Bei einem Kind gibt es zwei Optionen, erstens die Schwangerschaft zu beenden oder einmal zu schauen, was mit der Mutter passiert und die Schwangerschaft einmal beizubehalten, eine Wait-and-See-Strategy zu fahren. Gibt es irgendwelche Literatur, die uns in dieser Entscheidungsfindung hilft? Und das ist enttäuschend. Es gibt nämlich in Wirklichkeit keine Literatur. Es gibt 4 Fallberichte einer Lungentransplantation bei ARDS. Und es gibt eine Fallserie von 9 Patienten aus Korea, wobei viele dieser Patienten nicht einmal an der ECMO waren. Also das ist eigentlich kein Therapiekonzept, das wir in Europa verfolgen. Das hilft uns eigentlich auch nicht viel weiter. Können wir grundsätzlich eine Schwangerschaft während einer Lungentransplantation beibehalten? Das ist etwas, was uns sehr beschäftigt hat. Und wir können, in Wien haben wir eine Alemtuzumab-Induktion. Das weiß man, dass MS-Patienten unter Alemtuzumab schwanger werden können und gesunde Kinder auf die Welt bringen können. Warum ist das wichtig? Weil wir durch das Alemtuzumab, durch das Campeth 9 bis 12 Monate keine Proliferationshemmer brauchen, die embryotoxisch sind. Und der zweite positive Effekt ist, die Tacrolimus-Spiegel sind 8 bis 10 und nicht 15 bis 18. Und das ist ein Range, wo wir wissen, dass Lebertransplantierte mit 8 bis 10 schwanger werden können und gesunde Kinder auf die Welt bringen können. Das heißt, rein theoretisch können wir eine Lungentransplantation wagen und die Schwangerschaft beibehalten. Andere Möglichkeit, wir brechen die Schwangerschaft ab. Das ist als Hochrisiko eingestuft worden. ARDS-Patienten an der ECMO haben eine wahrscheinlich noch höhere Blutungs- oder zumindest laut Literatur eine höhere Blutungs-, ein höheres Blutungsrisiko, genau weiß ich nicht, aber man spricht hier von 33% Todesraten, vor allem durch Blutungskomplikationen. Und es gibt einen Fallbericht, wo eine C-Section durchgeführt worden ist, der ist auch nicht gut ausgegangen für die Mutter. Es ist sehr lange diskutiert worden, was sollen wir machen, und es ist letztendlich der Konsens gefallen, dass wir hier Richtung Lungentransplantation gehen. Wir wollen das der Patientin anbieten. Mit dem Lebensgefährten ist das genauestens abgesprochen worden, nachdem sie nicht zustimmen konnte, der gesagt hat, sie hätte es sicher gewollt. Und hier sehen Sie diesen Lung Allocation Score, der so zwischen 0 und 100 sich immer befindet. Und 33, das müssen Sie mir glauben, ist ein absolut schlechter Score. Das kriegt ungefähr ein 65-jähriger COPD-Patient, der absolut stabil ist. Das heißt, die ist nicht als dringlich eingestuft worden. Wir haben versucht, einen Exceptional Last zu bekommen, der ist abgelehnt worden von unseren Eurotransplantationskollegen. Und wir haben dann letztendlich einen lokalen Spender, einen alten Spender mit einem nicht perfekten Size-Match, mit einer milden bis moderaten Emphysem schon in der Lunge nehmen müssen. Die Patientin war postoperativ prolongiert an der ECMO. Sie hat 3 Tage gebraucht, bis sich die Lunge sozusagen erholt hat, die Implantlunge. Und um das kurz zu machen, das ist gut ausgegangen. Die Patientin ist nach 1,5 Monaten in die Rehab entlassen worden. Was ist jetzt der Kurs, also der Zustand des Kindes, der weitere Zustand des Kindes gewesen? Ich habe Ihnen schon gesagt, das Kind war bereits zur Aufnahme klein unter der dritten Perzentile in einem Oligodramnion. Und das, was uns sehr Kopfzerbrechen gemacht hat, ist, dass in der Umbilikalarterie hier ein Intermittent Reverse Flow zu sehen war. Wir haben ein Fetal-MRT gemacht und hier haben wir gesehen, dass das Kind bereits zur Aufnahme ein reduziertes Lungenvolumen hatte. Und das hat sich nicht sonderlich gebessert. Die Patientin wurde dann am 29. plus 5. plus 5 Tage wurde das Kind dann mittels Kaiserschnitt geholt. Der Luca war bei Geburt 800 Gramm, ist am gleichen Tag geboren wie meine Tochter, ist am 5. Tag intubiert. hat sich leider nicht erholt und ist im Lungenversagen letztendlich am sechsten Tag verstorben, trotz Ausschöpfung aller Therapien. Und der Grund war laut Neonatologen in dem Bereich der Lungentransplantation und davor war eine adäquate Versorgung des Kindes nicht gegeben. Und das ist ein Bereich, wo also hier die Lungenknospung stattfindet und was hier sozusagen, das kann nicht mehr aufgeholt werden, was hier verpasst wird. Und deswegen ist das Kind eigentlich an der Lungenhypoplasie verstorben. Die Frage ist, haben wir sonst Sachen falsch gemacht? Ist die Lungentransplantation für ARDS eine experimentelle Therapie? Und das ist also so sehr stark vorgeworfen worden von den Niederländern und den Belgiern im Last Review Board. Es gibt also 33 bekannte Fälle im Eurotransplantraum, wo ARDS-Patienten gelistet wurden. Davon sind 17 transplantiert worden über einen Zeitraum von 15 Jahren und 10 davon bei uns in Wien. Das Outcome ist nicht schlecht. Sie sehen hier die Überlebenskurven, 60% davon sind Langzeitüberleber. Allerdings ist die perioperative Behandlung extrem aufwendig. Die Patienten sind lang auf Intensiv, sie sind lang im Spital. Aber wenn sie überleben, wenn sie das überleben, dann sind das gut selektionierte junge Patienten mit einem durchaus vertretbaren Langzeitüberleben. Und ich darf diese Bilder zeigen. Die Patientin hat mir das erlaubt. So schaut die Frau heute aus. Sie ist zu Hause, sie ist wieder, kann ein normales Leben führen, trainiert und ist glücklich. Und am Ende muss man, glaube ich, ganz klar darauf hinweisen, dass wir als akademische Institutionen, es muss uns erlaubt sein, ständig versuchen zu dürfen, die Grenzen zu verschieben und Sachen machen zu dürfen, die sonst keiner machen darf. Allerdings, da komme ich auf die ersten Slides zurück, brauchen wir ein großes Team. Wir brauchen ein Team, das sich mit Lungentransplantation beschäftigt als Safety Net und ansonsten macht das überhaupt keinen Sinn und nur dann ist also das, was heute nicht denkbar ist, vielleicht irgendwann einmal morgen dann Routine. Danke. Applaus